Guten Abend zusammen. Wir machen heute Abend weiter im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium, in Lukas Kapitel 9, da waren wir, bevor ich dann in Reha ging, hängen geblieben, so mitten im Kapitel. Und stimmt gar nicht. Wir hatten, glaube ich, ein Kapitel fertig gemacht. Naja, wie auch immer. Jesus hatte in Lukas Kapitel 9, hatte er gelehrt, er hatte geheilt, er hatte Menschen satt gemacht und er hatte Dämonen ausgetrieben. All das hatten die Jünger miterlebt und sie hatten die Wunder gesehen, die im Reich Gottes geschahen. Und er hatte seine Jünger ausgesandt, hatte sie ausgesandt, um auch das Reich Gottes zu verkündigen, um auch zu heilen und um Dämonen auszutreiben, so wie sie es von ihm gelernt hatten, wie sie es gesehen hatten. Und dann kamen sie wieder zurück und waren ganz begeistert. Und dann machten sie gemeinsam weiter. Jesus speiste dann die 5000, gewaltiges Wunder. Und das wurde für uns dann, weil wir hatten gesagt, die Jünger haben dann hinterher, nachdem die Leute alle gegessen hatten und nach Hause gegangen waren, hatten die Jünger dann 12 Körbe mit Resten aufgesammelt. Wir hatten das für uns auch als eine Lektion genommen, dass zu Jesus zu gehören, Christsein, ist kein passiver Glaube, sondern Christsein ist aktiv sein fürs Reich Gottes. Was in den Köpfen der Jünger gar nicht so zu dem Bekenntnis passte, war die Tatsache, dass Jesus erklärt hatte, er müsse leiden. Er hatte so toll gepredigt, so tolle Wunder getan, alles schien, der Himmel schien auf die Erde zu kommen, und dann fängt Jesus an, darüber zu reden, dass er leiden muss. Und dass sich da die Vorzeichen scheinbar ändern. Angenehm war auch nicht gewesen, dass der Herr sie dann belehrt hatte, dass er sagte, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also sie folgten ihm ja nach, er hatte sie ja gebraucht. Aber dann kam diese Belehrung, wer Jesus nachfolgen will, der muss bereit sein, mit ihm zu leiden, der muss bereit sein, für ihn zu leiden. Und leidensscheu sind wir alle, irgendwo waren auch die Jünger. Wenn es ums Leiden geht, dann melden wir uns nicht, um die Ersten zu sein. Aber Nachfolge ohne Leiden um Jesu willen gibt's nicht. Also wer wirklich Jünger Jesu sein will, geht aber jedem Leiden um Jesu willen aus dem Weg, der kann sich nicht Jünger Jesu nennen. Und es scheint so, wenn wir heute weiterlesen in Kapitel 9, wir werden uns gleich erst wieder den Videoclip anschauen, und es scheint so, als ob Jesus die Kosten der Nachfolge, von denen er spricht, Kreuz auf sich nehmen und bereit sein zu leiden, als ob Jesus die Kosten der Nachfolge in die richtige Perspektive rücken will. Dass wir nicht bedrückt in die Nachfolge gehen und denken, ja, lohnt sich das jetzt wirklich, Jesus nachzufolgen, sondern Jesus gibt ihnen dann, zumindest dreien von ihnen, gibt er eine Perspektive, dass wir nicht nur die hohen Kosten der Nachfolge haben, vor Augen haben, sondern dass wir den Segen der Nachfolge nicht übersehen. Kapitel 9, Vers 27, da hatten wir letztes Mal mit abgeschlossen, ohne darauf einzugehen. Da heißt es, ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Ist praktisch, als ob er sagen wollte, nein, in der Nachfolge geht's nicht nur um Leid und um Tod und um Kosten und so weiter. Nachfolge hat ganz viel mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Herrlichkeit und mit Segen zu tun. Wir schauen uns jetzt, nachdem ich gebetet habe, die den Rest von Kapitel 9 im Video an, Kapitel 9, 28 bis 32. Aber vorher bete ich nochmal. Herr, wir möchten dir danken, dass wir dir nachfolgen dürfen. Herr, es ist so ein Vorrecht, dass du deine Hand auf unser Leben gelegt hast und dass du uns gerufen hast, dir zu folgen. Und Herr, das bedeutet, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir dich, den lebendigen, unsichtbaren, noch unsichtbaren Gott, kennen dürfen und seine Stimme hören dürfen. Herr, es ist ein Vorrecht, zu dir zu gehören, uns Jünger Jesu nennen zu dürfen. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns das auch heute Abend wieder ein bisschen deutlicher werden lässt. Amen. Lukas 9, 28 bis 62.
Etwa 8 Tage, nachdem er das gesagt hatte, nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider strahlten hell. Plötzlich standen 2 Männer da und redeten mit ihm. Mose und Elia. Auch sie waren von einem herrlichen Glanz umgeben und sprachen mit Jesus über seinen Tod, den er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte. Petrus und die beiden anderen Jünger hatte der Schlaf übermannt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit und die 2 Männer bei ihm. Schließlich wollten die 2 Männer gehen. Da rief Petrus: Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Petrus wusste aber gar nicht, was er da sagte. Während er redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf die 3 Jünger. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sie sich. Dann hörten sie eine Stimme, die aus ihr sprach: Dies ist mein Sohn. Ihn habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr hören. Dann war Jesus wieder allein. Die Jünger behielten all das für sich und erzählten damals niemandem, was sie erlebt hatten. Als Jesus mit seinen 3 Jüngern am nächsten Tag vom Berg herabstieg, kamen ihm viele Menschen entgegen. Ein Mann aus der Menge rief: Bitte, Lehrer, sieh dir meinen Sohn an, mein einziges Kind. Oft packt ihn ein böser Geist und lässt den Jungen plötzlich aufschreien. Er zerrt ihn hin und her, bis der Schaum vor seinem Mund steht und gibt ihn dann kaum mehr frei. Wenn es so weitergeht, richtet er ihn noch ganz zugrunde. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Da rief Jesus: Was seid ihr nur für eine ungläubige und verdorbene Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Während der Junge näher kam, riss ihn der Dämon zu Boden und zerrte ihn hin und her. Jesus bedrohte den bösen Geist, heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater wieder. Alle waren tief beeindruckt von der Macht und Größe Gottes. Während die Leute noch fassungslos über diese Tat staunten, wandte sich Jesus an seine Jünger: Merkt euch gut, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird bald in der Gewalt der Menschen sein. Aber die Jünger verstanden nicht, was er damit meinte. Die Bedeutung seiner Worte war ihnen verborgen und sie trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Eines Tages kam unter den Jüngern die Frage auf, wer von ihnen der Wichtigste sei. Jesus durchschaute, was in ihren Herzen vor sich ging. Er rief ein kleines Kind, stellte es neben sich und sagte: Wer solch ein Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Wer der Geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Herr, berichtete Johannes, wir haben gesehen, wie jemand deinen Namen dazu benutzte, um Dämonen auszutreiben. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er ja gar nicht mit uns geht. Haltet ihn nicht davon ab, erwiderte Jesus, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, »Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war?« Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie scharf zurecht. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, komm, folge mir nach. Er erwiderte, ja Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr, erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen.
Wir werden heute nicht den ganzen Rest von Kapitel 6 durchnehmen, weil das zu viel Text ist. Aber Kapitel 9, ja, richtig, danke. Jesus hatte in Vers 27 gesagt, etliche unter denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Und dann war ja der erste Teil, den wir uns heute angeschaut haben, wo drei Jünger mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Was kommt euch so in den Sinn? Wie könnte man das verstehen? Was haben die drei Jünger da vom Reich Gottes gesehen? Jesus in seiner Herrlichkeit. Prima, danke. Woran hat man seine Herrlichkeit gesehen? Richtig, an dem leuchtenden Gewand. Jesus wurde praktisch verklärt auf dem Berg. Sonst noch jemand? Genau, richtig. Es kamen zwei Personen aus dem Alten Testament, die sichtbar erschienen. Eine war der Mose und eine war der Elia. Also das war auch was Übernatürliches in der Welt, was Übernatürliches, was sie sahen, wo Jesus sagte, ja, da sind einige, die werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Richtig, Gott selbst hat zu ihnen gesprochen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also das sind schon einige Antworten, wo man sagen kann, ja, die drei Jünger waren die, die definitiv Einblicke gekriegt haben in das Reich Gottes. Kann sich noch einer erinnern, war vielleicht nur ein Nebensatz, warum Jesus auf den Berg gegangen war? Richtig, um zu beten. Jesus war mit den drei Jüngern, Jesus war auf den Berg gestiegen, das macht er ja oft, zog sich zurück, um zu beten und hatte dann diese drei Jünger mitgenommen. Man könnte also zusätzlich noch sagen, Gebet ist das Umfeld, in dem sich zumindest unter anderem das Reich Gottes offenbart. Wir hatten gestern wieder unsere Gebetsgemeinschaft hier, unsere Gemeindegebetsstunde, wenn man so möchte, waren oben in der Teeküche. Und das ist einfach immer eine wirklich gute Zeit, wo man hingeht und wo man betet. Auch irgendjemand gestern, danke Herr, dass wir hier in deiner Gegenwart sein können, dass wir deine Gegenwart spüren. Und ich muss sagen, ich bin manches Mal schon hergekommen und war müde und wäre am liebsten zu Hause geblieben. Und dann bin ich hier weggegangen und war erfrischt. Im Gebet offenbart sich das Reich Gottes, offenbart sich die Gegenwart Gottes. Dann haben wir bereits gesagt, hat der Ben gesagt, die Kleider, Jesu Kleider wurden strahlend weiß, sein Gesicht leuchtete, und im Matthäusevangelium, wo darüber auch berichtet wird, heißt leuchtete wie die Sonne, war also extrem hell, spricht vom Licht. Im Reich Gottes muss das Irdische, muss das Vergängliche weichen. Jeder Schmutz, jeder Schatten muss im Licht der Verklärung weichen. Im Reich Gottes gibt's keinen Schatten mehr. Im Himmel gibt's keinen Schatten mehr, so sollte man sagen. Denn da, wo Gott ist, da ist kein Schatten. Gottes Reich ist von einer anderen Welt. Gut, dann haben wir, ich glaube, der Eckhard sagte schon, der Mose und der Elia waren da. Also praktisch, dass zwei Personen aus dem Jenseits kamen in die Mitte der vier, Jesus und die drei Jünger. Die waren also dann insgesamt zu sechst. Und fällt euch da irgendwas auf, so aus der Tatsache, dass sie da zu sechst waren? Woher wussten denn die Jünger, dass sich da um Mose und Elia handelte? Die hatten die ja noch nie gesehen, ne? Alten Testament, zur Zeit des Alten Testaments gab noch keinen Fotoapparat. Und die hatten die noch nie gesehen. Und doch wussten sie, das ist der Mose und das ist der Elia. Die Jünger erkannten die beiden. Im Reich Gottes kann man viele schließen daraus, unter anderem, es gibt andere Verse, die das bestätigen, aber unter anderem daraus, im Reich Gottes gibt es Wiedererkennen. Wir werden einander wiedererkennen, wir werden einander kennen, wir werden sogar diejenigen kennen, die wir nie getroffen haben, die wir nie gesehen haben. Wir werden die Leute aus dem Alten Testament erkennen, Mose und Elia. Oder den Jona oder den Hiob oder den Abraham. Wir werden die Menschen aus der Kirchengeschichte erkennen, von denen wir viel gelesen haben. Es scheint also, als würde die Erfahrung all das beinhalten, was wir als Gotteskinder, als Jünger Jesu uns sowieso so herzlich wünschen. Eigentlich schon hier auf der Erde. Im Reich, wenn wir das Reich Gottes sehen, wenn das Reich Gottes zu uns kommt, die Jünger hörten akustisch die Stimme Gottes. Die werden wir auch mal hören, die Stimme Gottes, wenn wir bei ihm sein werden. Im Reich Gottes ist heilige Ehrfurcht vor Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal wünscht ich mir das mehr noch auch in meinem Leben. Eine heilige Ehrfurcht vor Gott. Der Petrus, der hat da rumgestammelt und habt ihr gehört, wie gesagt wurde. Der wusste überhaupt nicht, was er sagte. Der redete zwar, hey, wir bauen drei Hütten für dich, für Mose und für Elia, aber ja, war halt der Petrus, der musste immer irgendwas sagen, auch wenn er nicht wusste, was er sagte oder was er sagen sollte. Und dann heißt es, dass sie am Schluss niemand sein als Jesus allein. Und das ist auch ein Zeichen vom Reich Gottes. Im Reich Gottes ist unser ganzer Blick von Jesus erfüllt. Und seht ihr, wenn wir hier auf der Erde sind, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen oder auch durch Freude gehen, wenn wir durch neutrale Zeiten gehen, je mehr wir unseren Blick auf Jesus richten, je mehr wir mit Jesus verbunden sind, umso präsenter, umso greifbarer ist das Reich Gottes. Denn da, wo das Reich Gottes ist, da füllt Jesus alles aus. Ist doch, worum wir oft bitten und beten, oder? Wir beten, dass der Herr unsere Augen für Jesus öffnet. Gut, wir gehören zu ihm, wir sind seine Jünger, wir folgen ihm nach, wir lesen in seinem Wort, wir hören auf sein Wort, wir singen für ihn und wir singen über ihn. Und trotzdem beten wir manchmal, dass der Herr unsere Augen für Jesus öffnet, dass der Herr unser Herz für Jesus öffnet. Und das ist sicherlich auch gut so und da sehnen wir uns nach. Aber das, all das ist nicht unabhängig von dem Ruf zur Nachfolge, den wir vor einiger Zeit uns angeschaut haben, wo Jesus gesagt hat, wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Wenn wir hinter unserem eigenen Leben, hinter unseren eigenen Vorstellungen, hinter unseren eigenen Plänen herlaufen, so viel wie möglich rauskriegen aus diesen 80, 90 Jahren, wenn das unser Ziel im Leben ist, werden wir wenig vom Reich Gottes mitbekommen. Dann sind wir voll beansprucht von dem, was uns halt hier unser Leben aufdiktiert. Wer sein Leben aber verliert, um meinetwillen, was bedeutet, wer sich an mich hält, wer in meine Fußstapfen tritt, wer nach meinem Willen fragt, wer sein Leben nach mir ausrichtet, der wird es retten. Unser Leben aufgeben und loslassen und verlieren um Jesu Willen, das ist der Ruf in die Nachfolge. Wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu, das bedeutet, wir haben unser Leben aufgegeben. Wir haben unser Leben losgelassen. Wir sind bereit, unser Leben zu verlieren. Und damit heißt es jetzt nicht unbedingt hier nach Afghanistan gehen oder Nordkorea oder so und für Jesus unser Leben verlieren, unser Leben aushauchen. Es heißt, unser Leben aufgeben, unsere eigenen Pläne. Und dann die Offenbarung auf dem Berg, von der wir jetzt gerade gesehen haben und gehört haben. Das ist eine Vorausschau auf das, was auf uns wartet und was teilweise natürlich hier in der Welt schon anfängt, in unserem Leben schon anfängt. Was für eine Freude, wenn wir Jesus begegnen. Was für ein Trost in Traurigkeit, wenn wir jemanden haben, wo wir hingehen können. Habe ich heute noch mit irgendjemandem, ich weiß nicht mehr mit wem, drüber gesprochen. Vielen Menschen wird alles genommen. Und da haben wir als Jesus-Nachfolger, wir haben diese Zuversicht, diese Gewissheit, dass wir nur auf der Durchreise sind und dass wir Teilhaber sind am Reich Gottes. Ein Vorgeschmack auf der Erde schon, aber die volle Erfüllung dann im Himmel. Wir sollen nicht denken, und ich glaube, deswegen ist auch hier der Bericht von der Verklärung auf dem Berg, so kurz nachdem Jesus über die Kosten der Nachfolge gesprochen hat. Der Herr möchte nicht, dass wir denken, die Kosten der Nachfolge, die sind so hoch, es lohnt sich nicht, Jesus zu folgen. Es lohnt sich immer, Jesus zu folgen. Weil der Segen, den wir hier auf der Erde empfangen, den wir aber in Fülle in seiner Gegenwart empfangen, der wiegt all das bei Weitem, überwiegt all das bei Weitem, was uns das Leben manchmal schwer macht. Nächste Frage. Nachdem Jesus mit seinen drei Jüngern vom Berg wieder runterkommt, was begegnet ihm im Tal? Erinnert ihr euch? Da ist eine Volksmenge, genau. Und dann wird was Besonderes darüber berichtet.
Der Junge, der
Genau. Da kam ein Vater mit einem Jungen, der, und der Vater sagt, mein Junge hat einen Dämon und der quält ihn. Der beschreibt dann, was da alles, was dieser Dämon alles dem Jungen anfügt, zufügt. Da ist also eine Auseinandersetzung zwischen Jesus, der gerade mit Mose und Elia gesprochen hat. Gerade hatten sie das Reich Gottes gesehen oder ein Schatten zumindest vom Reich Gottes gesehen, einen Vorgeschmack bekommen. Und dann kommen sie vom Berg ins Tal und da begegnet ihnen das Reich der Finsternis. Da sieht man dann das Handeln in der Folge, das Handeln zwischen Jesus und der dämonischen Aktivität. Das ist manches Mal so. Und immer wieder kann man das auch beobachten, leider, dass wenn man irgendwie ein ganz tolles Erlebnis hatten mit Jesus, irgendwie ging's uns richtig gut, hat was richtig geklappt, hat Gott uns ausgesprochen gesegnet. Und dann, bang, geht's runter ins Tal der Anfechtung. Ins Tal, wo plötzlich der Feind massiv dagegen schießt. Weil das schmeckt Satan überhaupt nicht, wenn es uns gut geht, wenn wir eine Begegnung, eine besondere Begegnung mit Jesus gehabt haben. Wenn wir einen Vorgeschmack bekommen haben vom Reich Gottes. Und da muss nicht immer was total Übernatürliches sein. Das muss nicht irgendwie, was weiß ich, eine Heilung sein oder sonst was. Das kann eine super gute, stille Zeit gewesen sein. Morgens in der Bibel und es war so klar, wie Gott zu uns geredet hat. Oder es hat so unser Herz erfreut. Oder es hat uns so getröstet. Oder es hat uns eine Antwort gegeben auf eine Frage, die wir immer wieder im Gebet bewegt haben. Und dann redet Gott zu uns und wir sagen, danke Herr, du hast mir geantwortet, ich bin dir heute Morgen begegnet. Und dann gehen wir in den Tag rein und es ist, als ob Jesus mit seinen Jüngern vom Berg ins Tal kommt und die Angriffe des Feindes merkt. Dann kommt die Menschenmenge also, der Vater mit seinem dämonisierten Sohn. Und der ruft zu Jesus und er bittet ihn um Hilfe. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an das eine oder andere. Was sind die Kennzeichen, aus denen der Vater schließt, dass sein Sohn dämonisch belastet ist? Ihr könnt auch gerne, wäre gut, wenn ihr eure Bibeln mitbringt oder beim Reingehen eine Bibel da aus dem Fach nehmt, aber am besten bringt ihr eure eigene mit, dann kann man nämlich dann auch nachschlagen. Also es sind in Versen 39 und 42, wenn eine Bibel mit hat. Woraus schließt der Vater, wie beschreibt der Vater, dass sein Sohn dämonisch belastet ist? Genau. Er wird auf den Boden geworfen. Er sagt, der Dämon wirft ihn hin. Er zerrt an ihm rum, bis dass er Schaum vorm Mund hat. Gut. Sonst noch irgendwas?
Er hat ja den Jüngern gesagt, sie sollten ihn heilen.
Okay.
Ich weiß nicht,
was
damit zu tun hat, aber.
Ja, da würden wir mehr drüber lernen, wenn wir das noch mit dem gleichen Bericht aus anderen Evangelien vergleichen. Aber es ist richtig, die Jünger, die Menschen, die waren machtlos. Ne? Wobei man sagen muss, wir sind auch bei manchen Krankheiten immer noch machtlos. Deswegen ist nicht jede Krankheit, wo wir machtlos sind, eine dämonische Besessenheit. Aber in diesem Fall war es so. Der Vater sagt, er wird vom Geist ergriffen. Das hört sich nicht nach einer freiwilligen Zusammenarbeit an, oder? Hört sich nicht so an, als ob der Junge sich mit dem Dämon verbindet und dann sie sich entscheiden, dass der Junge dann mal auf den Boden geworfen werden soll. Es ist ein Zwang. Es ist der Junge wird ergriffen und wird auf den Boden geworfen. Satan zwingt immer. Satan will uns nicht in die Freiheit führen. Zwang ist immer vom Feind. Der meint es nie gut mit uns, nie. Von Anfang an, wo das erste Mal, wo Satan in der Bibel auftritt, in 1. Mose 3, da kommt er zwar so, als ob er dem Menschen was anbieten möchte und dem Menschen den Mund wässrig machen möchte, aber schlussendlich nimmt er ihn gefangen, nimmt ihm seine Freiheit. Und so ist es auch hier. Dann der Junge schreit, der Dämon zerrt ihn und schüttelt ihn. Der Junge hat Schaum vorm Mund, der Dämon misshandelt ihn. Und dann, was auch sehr interessant ist, dieser dämonisierte Junge kommt in die Nähe Jesu, der Vater bringt ihn zu Jesus, und in dem Moment, wo dieser dämonisierte Junge in die Nähe Jesu kommt, des Überwinders, des Siegers über die Mächte der Finsternis, da fängt der Dämon an, wild zu werden. Da fängt er an, nervös zu werden, und er wirft den Jungen um, er zerrt und muss dann weichen. Jesus gebietet dem Dämon und er muss weichen. Was zeigt uns Gottes Wort durch diese Begebenheit heute? Was können wir lernen? Formuliert einfach mal so ein oder zwei kurze Lektionen. Ein Satz reicht. Jesus hat Macht über Satan und seine Dämonen. Das sind keine ebenbürtigen Feinde, wo man nicht weiß, wer gewinnt. Es gibt kein Beispiel in der Bibel, das uns zeigt, wo Satan über die Macht Gottes triumphiert hätte. Im Gegenteil, überall, wo diese Mächte miteinander kämpfen, ist es Gott, der gewinnt. Vielleicht an einer Stelle sieht es fast so für manche einen Betrachter mag es so aussehen, ja, aber was ist mit dem Kreuz? Am Kreuz ist Jesus gestorben, aber das war sein größter Sieg. Dafür war er gekommen. Satan wollte ihn davon abhalten, ans Kreuz zu gehen. Dass er gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, war sein größter Sieg. Da hat er der Finsternis die Macht genommen. Rüdiger.
Ja, mir war da immer ein besonderer Zuspruch. Ich glaube, das ist 1. Johannes 4. Da heißt es, der Gott, der in uns ist, ist größer als der Gott, der in dieser Welt ist.
Ja.
Das war mir auch eine Hilfe.
Ja.
Wo man vielleicht genau auch so gedacht hat. Warum?
Ja.
Ich meine, Gott ist nicht stärker als der Teufel.
Ja. Vielen Dank. Ein guter Vers aus dem 1. Johannesbrief. Der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ja, und da können wir uns drüber freuen. Der Sieg gehört Jesus. Jesus ist stärker. Auch Satan muss weichen, weil Jesus gesiegt hat. Auf der anderen Seite, eine andere Lektion aus diesem Bericht ist, dass es tatsächlich diesen Teil der unsichtbaren Welt gibt. Genauso wie es Gott und seine Engel gibt, gibt es die besiegten dämonische Welt, Satan mit seinen gefallenen Engeln, mit seinen Dämonen. Die Bibel lehrt unmissverständlich, dass es dämonische Besessenheit gibt. Jetzt ist in manchen Bibeln wird von einem fallsüchtigen Knaben gesprochen. Manche schreiben mit einem Jungen mit Epilepsie. Was auch immer, was Gott uns hier offenbart ist, das war nicht eine Krankheit, wie jeder von uns eine Krankheit haben kann, auch wenn wir Jesus nachfolgen, sondern in diesem Fall war es tatsächlich etwas, womit Satan diesen Menschen quälte. Und Menschen können in unterschiedlichem Maß dämonisiert sein. Das heißt, sie können in unterschiedlichem Maß unter den Einfluss Satans kommen. Ich würde so sagen, als Jesus-Jünger, als Menschen, die zu Jesus gehören, die mit ihm Hand in Hand durchs Leben gehen, die gerettet sind, die können im wahrsten Sinne des Wortes nicht besessen sein. Denn besessen deutet Besitz an. Sie können nicht, Satan kann keinen Besitz anmelden über uns, die wir zu Jesus gehören. Aber wir können mit dem Feuer spielen. Wir können uns verbrennen. Und das ist etwas, wo die Bibel auch uns immer wieder vorwarnt. Noch was wir lernen können, ist, dass satanische Mächte, dämonische Mächte weichen müssen, wenn Jesus redet. Und dass sie sogar weichen müssen, das werden wir übernächste Woche oder so sehen, wenn Jesu Nachfolger im Namen Jesu gebieten. Jesus sagt in Lukas 10, Vers 19 und 20, siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch beschädigen. Doch nicht darüber freut euch. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das war, da kommen wir ja noch zu, das war, wo Jesus seine Jünger ausgesandt hatte, und sie sollten Gottes Reich verkündigen und sie sollten Menschen von Dämonen befreien und sie sollten heilen und so weiter. Und sie kommen zurück und sind, freuen sich und erzählen, was sie alles geschafft haben, was sie alles getan haben. Und Jesus sagt, ja, ich habe euch diese Vollmacht gegeben, aber das ist nicht der Grund zur Freude. Und dann sagt er, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Seht ihr, wenn durch den Namen Jesu und vor diesem Namen, da zittert der Feind. Denn wir haben Satan ja nicht besiegt. Jesus hat Satan besiegt. Wenn im Namen Jesu Menschen von dämonischen Mächten frei werden, dann haben wir ja null Grund, irgendwie uns auf die Schulter zu klopfen, uns zu rühmen, uns irgendwas auf uns selbst einzubilden. Denn es ist ja nicht unser Name, der was bewirkt hat, sondern es ist ja der Name Jesu. Und darüber, wo wir uns drüber freuen können, ist nicht in erster Linie, dass Gott uns auf natürliche oder übernatürliche Weise gebraucht, sondern dass wir gerettet sind, dass unser Namen im Himmel geschrieben sind. Wisst ihr was, ich weiß es nicht, ich müsste da jetzt mal kleine Umfrage machen, vielleicht bei Gudrun und Herbert und so ein paar Älteren, aber ich glaube, je älter man wird, umso mehr weiß man das zu schätzen, dass unsere, bei der Hildegard, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist das Höchste, das ist das Höchste. Hier auf der Welt, da geht's drunter und drüber. Aber unsere Namen sind im Himmel geschrieben, egal was hier auf der Erde passiert. Gut, während wir uns nicht fürchten vor Satan, wollen wir noch einen Moment stehen bleiben bei diesem Bericht, während wir uns nicht vor ihm fürchten und auch nicht fürchten müssen, sondern im Gegenteil im Namen Jesu feste stehen und ihm widerstehen, Satan widerstehen, wollen wir gleichzeitig zur Kenntnis nehmen, dass wir mit der Finsternis keine Spielchen spielen. Wir können nicht sagen, ja, wir stehen ja auf der Seite des Stärkeren, also macht mir das ja alles nichts aus. Kann ich ja ruhig mal Horoskop lesen. Kann ich ja ruhig mal ein Amulettchen mir kaufen, sieht halt cool aus. Oder kann ich ruhig mal auf dem mittelalterlichen Markt zum Wahrsager gehen? Ist ja sowieso alles nur Spaß für 2,50 Euro. Nee, wir wissen von Gottes Wort her, dass der Feind Macht hat. Seht ihr, und der Feind verkleidet sich als ein harmloser Anbieter. Als Engel des Lichts, richtig. Sollte Gott gesagt haben, ne, das hat Gott, sagt er zu, fragte Adam und Eva, hat er doch gar nicht gesagt. Er weiß nur, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sein wie er. Dann werden eure Augen aufgetan. Satan macht ein Angebot, wirklich wie so ein Wurm an der Angel für einen Fisch. Ne? Oh, der sieht lecker aus, sieht harmlos aus, der ist völlig hilflos, der Fisch. Den schnappe ich mir. Und so spielen manche mit der Macht der Finsternis, weil sie denken, kann mir nichts anhaben, wenn ich mir diesen oder jenen Film mit okkultem Inhalt anschaue, kann mir nichts anhaben, wenn ich diesen oder jenen Bereich der Medizin, erforsche, die offensichtlich nicht auf irgendwelchen Untersuchungen gründet, sondern auf irgendwelchen esoterischen Mächten, die angerufen werden. Wir spielen nicht mit der Macht der Finsternis, mit Satan. Wir stehen bei Jesus. Und das, was zweifelhaft ist, wenn wir sagen, ja, das ist ja nicht klar finster, ist ja nicht klar okkult, vielleicht ist es unklar okkult. Im Zweifelsfall lieber zum Licht hin irren als zur Finsternis. Der Abschnitt hier hat einen tollen Schlussvers. Aber Jesus befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. So, kurz und bündig. Wo Jesus ist, ist Befreiung. Wo Jesus ist, ist Freiheit. Und egal, auf was man das jetzt beziehen möchte, hier geht's um einen dämonisierten Jungen. Wo Jesus ist, da ist Freiheit. Er bringt uns Freiheit. Der Junge wird frei, der Vater wird froh. So wirkt sich Gottes Reich aus. So wirkt es sich aus. Jetzt, die letzten Verse sind die letzten Verse für heute Abend. Es sind die Verse 43 bis 45. Das ist die zweite Ankündigung Jesu über sein Leiden. Nach der Befreiung, nachdem Jesus den Jungen von dem Dämon befreit hat, wie ist die Reaktion des Volkes? Könnt ihr euch erinnern? Ja, das kommt noch ein bisschen später, aber die unmittelbare Reaktion des Volkes, die das mitgekriegt hat, Vers 43 könnt ihr das nachlesen. Die waren erstaunt, ganz genau. Die Schlachter übersetzt, sie waren erstaunt, sie waren verwundert. Die Luther-Übersetzung, sie waren entsetzt. Also, es zeigt schon, sie waren schon sehr erstaunt. Neues Leben-Bibel überschreibt oder beschreibt, sie waren ergriffen von Angst und Ehrfurcht und Hoffnung für alle. Sie waren tief beeindruckt, sie waren fassungslos. Sie hatten erkannt, dass es Gottes Macht gewesen war, die das bewirkt hatte. Und in der Situation wendet sich Jesus, wo das ganze Volk Hallo und toll und prima und Halleluja geschrien hat, in der Situation wendet sich Jesus wieder mit einer ganz anderen Thematik und einer ganz anderen Emotion an seine Jünger und sagt, ich werde bald in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Meine Hände haben so viel Gutes getan. Steht jetzt nicht, da hat er nicht so gesagt, aber seine Hände hatten so viel Gutes getan. Seine Hände hatten den Jungen angenommen, hatten ihn befreit. Jetzt sollte er in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Es ist das zweite Mal, dass Jesus über sein bevorstehendes Ende, sein Leiden, sein Sterben, Auferstehen mit den Jüngern spricht. Und akustisch können wir von ausgehen, akustisch hatten sie Jesus auch verstanden. Nur sie hatten überhaupt keine Ahnung, was er da sagte. Sie hatten überhaupt keinen Blick für ihren Meister, für Jesus, für ihren Lehrer, für ihren Rabbi, dass der in Kürze gefoltert und ans Kreuz genagelt würde. Sie haben es also akustisch verstanden, aber sie haben es nicht verarbeiten können und begriffen. Ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Auf der einen Seite diese tolle Befreiung des Jungen, ein Hocherlebnis, und schon kommt dann wieder eine ganz ernste Sache. Und das konnten sie zu dem Zeitpunkt nicht einordnen. Es waren zwei Themen, die passten nicht zusammen. Und die passen auch oftmals in unserem Denken nicht zusammen, obwohl wir es besser wissen. Wir wissen es besser als die Jünger, weil wir es überall in der Bibel stehen sehen und weil wir einen Heiligen Geist haben, der uns in diese Wahrheit hineinführt. Und trotzdem kriegen wir es oft nicht zusammen. Messias und Misshandlung. Leiten und Leiden. Ging zusammen. Sieg und scheinbare Niederlage. Wie wir eben schon gesagt haben, der größte Sieg war der Sieg am Kreuz. Und ja, die Leute sagten, hier, hilf dir selbst. Wenn du Arzt bist, hilf dir selbst. Steig vom Kreuz herab. Und Jesus blieb und errang den Sieg. Aber es sah aus wie eine Niederlage. Verherrlichung. Das Volk klatschte. Toll, ein Junge ist geheilt worden. Und Verfolgung, von der Jesus hier spricht. Krönung als König und Kreuzigung. Und diese beiden Sachen, die gehören zusammen. Gut, dass Jesus sie ihnen erklärt hat. Später, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, haben sie das ja auch alles verstanden und haben es auf die Reihe gekriegt und haben es dann auch so verkündigt. In der mächtigen Pfingstpredigt von Petrus. Aber es ist gut, wenn wir wissen, Jesus wird von alledem nichts nicht überrascht. Er wusste, was auf ihn zukam. Und gleichzeitig lernen wir auch wieder hier vom Vorbild Jesu. Das Leben mit Jesus ist kein Spaziergang. Das Leben mit Jesus ist, da schlendern wir nicht so durch. Der Johannes erklärt das seinen Jüngern im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 20. Da heißt es, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie Jesus verfolgt haben, werden sie auch seine Jünger verfolgen. Preis dem Herrn, wir haben ein großes Maß an Freiheit in unserem Land. Aus In vielen, vielen, vielen Ländern ist das nicht so. Haben sie mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auf das eure argwöhnisch Acht haben. Vorgestern hat der Prozess oder der Widerruf gegen Olaf Latzel begonnen. Auch das, was wir glauben, das, wofür wir stehen, wird angegriffen werden, weil es nicht mehr in unsere Welt passt, weil es noch nie in unsere Welt gepasst hat. Der Paulus bestätigt das. In Apostelgeschichte 14,22, da erinnert er die Gläubigen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Ihr Lieben, wenn wir durch Bedrängnisse gehen, lasst uns nicht denken, wir wären von Gott verlassen. Lass uns nicht denken, wir hätten unbedingt was falsch gemacht. Vielleicht haben wir was falsch gemacht, aber dann, wenn Gott uns dann durch Bedrängnisse führt und wir um Weisheit bitten, dann wird er es uns auch offenbaren. Aber es gehört einfach dazu. Der Knecht ist nicht höher als sein Meister. Uns wird es nicht besser ergehen als Jesus. Solange wir hier auf der Erde sind, wechselt sich beides ab. Mal die Bergerfahrung, wo wir die Herrlichkeit und das Reich Gottes schmecken dürfen in unserem Leben. Und dann aber auch wieder die Talerfahrung, in der wir scheinbar nichts auf die Reihe kriegen. Das geht Hand in Hand. Mal ist es eine Offenbarung der Macht Gottes und ein andermal nicht verstehen können, was Gott vorhat und was er sagt. Ja, die Erfahrung mit dem Reich Gottes auf dem Berg der Verklärung ließ die Jünger heranwachsen zu dem, was sie dann hinterher waren, zu treuen Diener Gottes. Der Herr nimmt uns auch mit. Der Herr schenkt uns auch Zeiten, wo wir ihm besonderweise begegnen. Berg der Verklärung. Wir sehen nicht Mose und Elia vielleicht, aber wir haben besondere Zeiten mit Jesus. Und da baut er in uns hinein und stärkt uns und macht uns fähig, ihm zu dienen. Aber der Herr schickt uns manchmal auch schwierigere Stunden, schwierigere Zeiten. Und beides gehört zusammen. Und wir wollen für sein Reich leben und für Jesus leben und beides mitnehmen. Ich bete noch. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass wir nicht alleine sind in unserem Leben hier. Wir möchten dir danken, dass du uns an die Hand genommen hast, dass du uns führst. Herr, dass du uns manchmal auch auf Berge führst, wo wir in besonderer Weise deine Herrlichkeit sehen dürfen und schmecken dürfen. Herr, wo du uns in besonderer Weise dein Wort öffnest, wo du in besonderer Weise unsere Fragen beantwortest oder unsere Gebete erhörst. Und wir loben und preisen dich, Herr, dass wir einen lebendigen Gott haben, der erfahrbar Schöpfer ist und der in unser Leben hineingreift und hineinwirkt. Ja, wir danken dir dafür. Und gleichzeitig, Herr, möchten wir dir, auch wenn es uns schwerfällt, auch danken für die Zeiten, in denen du Täler zulässt, Herr, in denen wir vielleicht schmerzliche Lektionen lernen müssen oder Lektionen, die wir nur durch Leiden lernen können. Herr, wir möchten dir auch dafür danken, denn wir wissen, dass deine Gesinnung mit deinen Kindern immer gut ist. Herr, lass du uns unseren Weg bewusst und fest mit dir gehen. Wir preisen dich als den Überwinder. Wir preisen dich als den, der Satan den Kopf zertreten hat, die Macht genommen hat. Und wir beten dich an als den, der im Himmel auf seinem Thron sitzt, Herr, der regiert, der Zeit und Ewigkeit in seine Hand hält und bestimmt. Herr, jetzt möchten wir dir für diese letzte Zeit heute Abend, möchten wir dir bringen, in der wir dich anbeten wollen, indem wir auch noch einmal diese Begegnung mit dir haben möchten, im Abendmahl, in der Anbetung. Und Herr, sei zu deiner Ehre. Amen.